Die Einladung ist schon an uns ergangen. Wir sollen kommen und er tauft mit Heiligen Geist und mit Kraft. Nicht Menschen können es tun, sondern er tut es. Und dafür sind wir so dankbar. Ich möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet, was Paulus sagt, dieser große Gottesmann zu seiner Zeit. Hier heißt es im Galater 1, gleich von Vers 1, ein paar Verse nur. Ich, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch Vermittlung eines Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich und sämtliche Brüder, die hier bei mir sind, senden den Gemeinden in Galatien unseren Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Diesem sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Das ist ein sehr kostbares Gotteswort. Und für uns als Gläubige ist jedes Gotteswort sehr kostbar und jeder Vers, den wir lesen, ist für uns so herrlich und wir sind diejenigen, die jedes Wort auch glauben. Und wenn Paulus, dieser Gottesmann hier sagt, dass er ein Apostel ist, nicht von Menschen eingesetzt und nicht von Menschen bestellt, sondern durch den Willen des Herrn, dann können wir das von ganzem Herzen glauben, weil es in der Tat so war. Nicht er selbst hat sich etwas herausgenommen, nein, sondern wir wissen ja die ganze Begebenheit, wie es um ihn bestellt war. Er war ja ein Verfolger der Gemeinde, aber durch den Willen Gottes ist es geschehen. Brüder und Schwestern, und dann nicht nur sich selbst, sondern er sagt dann im zweiten Vers, ich und sämtliche Brüder, die hier bei mir sind, senden den Gemeinden in Galatien unseren Gruß. Und dann sagt er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Ja, diesen Frieden von Gott hat er den Gläubigen gewünscht. Den Frieden von Gott, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, benötigen wir in diesen Tagen und diesen Frieden von Gott müssen wir haben. Wenn wir diesen Frieden von Gott nicht haben, dann haben wir das Gegenteil, den Unfrieden. Und der kommt nicht von Gott, sondern er stammt vom Bösen. Denn er ist der Unfriede von Anfang an gewesen. Aber Gott ist derjenige, der den Frieden vermittelt. Und Paulus, so ein gewaltiger Gottesmann, er hat keine leeren Worte gemacht, sondern durch den Geist hat er geredet und hat den Gläubigen diese Grüße übermitteln dürfen mit denen, die mit ihm waren. Und wir können nur das Gleiche ausrufen, die wir Gnade von Gott empfangen haben. Friede von Gott wünschen wir einem jeden Einzelnen. Ist es so? Amen. Der Friede von Gott, Brüder und Schwestern, darüber lohnt es sich nachzudenken, ob wir Friedensstifter sind, ob der Friede Gottes dein Herz oder mein Herz in Beschlag genommen hat oder ob der Unfriede es in Beschlag genommen hat. Oh, das ist ein wertes Wort, ein kostbares Wort, das wir uns alle zu Herzen nehmen müssen. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass der Friede Gottes unsere Herzen eingenommen hat. Hat das getan? Oh, dann können wir ein wahres Amen sagen. Und dann sind wir auch Friedensstifter. Wir suchen den Frieden. Wir haben kein Verlangen mehr nach dem Unfrieden. Und wo Unfrieden ist, da möchten wir hinweg. Da möchten wir fliehen und möchten den Ort verlassen und möchten dorthin, wo Frieden ist. Und wir wissen, Friede ist nur in Jesus. Vergebung in ihm allein. Das singt ein Liederdichter. Und das ist Tatsache. Niemand kann Frieden stiften. Wir haben's ja in diesen Tagen und wir sind in diesen Tagen angekommen, wo die Menschen nach Frieden ringen. Groß und klein, mächtige, gewaltige und alles. Jeder will Frieden haben. Aber niemand ist imstande, auch keine UNO und wer es sein mag, auch kein Papst und niemand ist imstande, Frieden zu bringen. Vielleicht wird die Stunde noch kommen, wo sie werden ausrufen, Frieden, Frieden. Aber dann, sagt die Bibel, wird das Verderben sie überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Stimmt es? Das sagt die Bibel. Brüder und Schwestern, aber Lob und Dank. Wir möchten nicht den Frieden den Menschen geben. Wir möchten Frieden von Gott. Frieden von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist unser Friede. Und Paulus sagt dann in dem 4. Vers, ihr habt es ja bestimmt hier beachtet, der sich für unsere Sünden hingegeben hat und uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu erretten. Um uns aus der bösen, gegenwärtigen Welt zu erretten. Paulus, er hat schon in jenen Tagen gesehen, was für eine Zeit es ist. Es war eine böse Zeit, eine böse Welt. Aber er sagt dazu, ist der Herr gekommen, um uns da herauszureißen. Und wir können sagen, auch uns hat er herausgerissen. Ja, mit mächtiger Hand. Wir sind so dankbar und darum wollen wir ihn auch heute Nachmittag ehren und im Glauben schenken und auch ihn im Glauben anbeten. Denn er ist es wert, dass man ihm ehrt, dass man ihm vertraut und dass man ihm glaubt von ganzem Herzen. Und dann werden wir weiterhören Gottes Wort. Lasst uns aufstehen jetzt zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam für dieses Beisammensein, für diese Stunde heute Nachmittag mit deinem Volke, die du gerufen hast in diesen Tagen. Und du rufst heute noch, Herr, dass wir zu dir kommen sollen. Du willst uns taufen mit Geist und mit Feuer. Du willst uns begegnen, o Herr, o treuer Gott. Wir möchten dich begegnen in deine Herrlichkeit, in deine Lieblichkeit heute Nachmittag. Ich bitte dich, komm aus der Höhe, du Geist des Herrn, rausche und wehe, o Herr, in unserer Mitte. Herr, wir können uns nichts nehmen und wir möchten auch nichts Vorgemachtes und nichts Nachgemachtes, sondern wir möchten nur deine göttliche Herrlichkeit erleben und deinen guten Geist vernehmen, Herr. Wir möchten dein Wort hören, o Herr. Und ja und Amen dazu sagen. Ich bitte dich, segne meine Brüder und Schwestern und alle, die gekommen sind, um dein Wort zu hören. Herr, sie haben ja einen anderen Grund oder hätten einen anderen Grund gehabt, woanderwärts hinzugehen. Aber sie haben gewählt diesen Ort heute Nachmittag. Herr, du wollest sie alle segnen aus dem Reichtum deiner Gnade und besonders unseren lieben Bruder, Herr, der dein Wort bringen wird. Ich bitte, o Herr, wollest ihn stärken an Geist, Seele und Leib, o Herr, mein Gott, und auch uns, Herr, die wir vielleicht ermüdet sind von des Tages Last und Hitze. Aber Herr, wir blicken auf zu dir, denn wir wissen, von dir kommt neuer Segen und neuer Regen. Halleluja. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Jesus Namen. Herr, wir vertrauen dir auch heute Nachmittag. Du wirst uns speisen mit dem Lebensmanna. Halleluja, deinem herrlichen und wunderbaren Jesus Namen. Halleluja. Amen. Amen.
Auch ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Wir glauben, dass Gott uns segnen wird. Er ist ein segnender Gott von Anfang an gewesen. Er sprach zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und der gesamte Same Abrahams, die Kinder des Glaubens, die Kinder der Verheißung, sind von Gott gesegnet aufgrund der Verheißungen, die der Herr gegeben hat. Und noch mehr, sie werden gesegnet durch die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Es gibt viele Menschen, die an die Verheißung geglaubt haben, dass der Messias kommen würde. Und sie gingen daran vorbei, als er kam. So gibt es viele Menschen, die daran glauben, dass der Herr wiederkommt. Aber sie gehen an der Verheißung, die seinem Kommen vorausgeht, vorbei. Und deshalb ist es so notwendig, das Wort der Stunde zu hören, das, was Gott für diese Zeit bestimmt hat. Damit werden wir niemals populär werden, niemals Anerkennung in dieser Welt finden. Aber das Wort Gottes sagt uns ja, wenn wir Freunde der Welt sein wollen, erweisen wir uns als Feinde Gottes. In demselben Kapitel, meine ich, stehen diese Worte, die Paulus damals gesagt hat. Hier in Galater 1, wenn ich mich recht erinnere, hat Paulus diese Worte zum Ausdruck gebracht. Galater 1, Vers 10. Suche ich jetzt nun, den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes? Oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu gefallen? Nein, wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von Menschen bemühe, so wäre ich kein Knecht Christi. Merken wir, worum es geht. Man kann nicht Gott und den Menschen zugleich gefallen. Man kann nicht den Willen Gottes und den eigenen Willen zugleich tun. Man kann nicht Gottes Wort und Menschenwort zugleich tun. Wir müssen unsere Entscheidung vor dem Angesicht Gottes treffen, und zwar richtig treffen, und mit Paulus sagen können, wie er es an die Römer schreibt, vielmehr bleibt es dabei, dass Gott allein wahrhaftig ist und jeder Mensch ein Lügner. Er kann sich noch so heilig geben, und in einer der Predigten, die wir gerade übersetzt haben, da sagt Bruder Brenhem, ich habe nicht begreifen können, wie Abraham, ein großer Prophet Gottes, eine Lüge aussprechen konnte und dem König Abimelech sagen, Sarah ist nicht meine Frau, sie ist meine Schwester. Und Bruder Brenhem sagt dann schlicht und einfach, indem er alles zusammenfasst, damit Gott Recht behält, haben die größten Propheten, ob so oder so, ob hier oder da, irgendwo einen Mangel aufzuweisen oder aufweisen müssen, damit Gott allein fehlerlos, heilig, erhaben in seiner Majestät dasteht. Wer sind wir? Lehmhütten sind wir. Wenn Gott seinen Odem oder seinen Geist von uns nimmt, was bleibt dann noch übrig? Und es gibt Menschen, die das Wort aus dem Prediger nicht so ganz verstehen, dass sich ja eine Glaubensrichtung besonders zu eigen macht. Da steht tatsächlich, der Mensch ist wie das Tier. Und diese Glaubensrichtung, die ich mit Absicht nicht nenne, aber sie ist wohl bekannt in allen Ländern, sie nimmt diesen Vers aus dem Prediger. Und wisst ihr was? Dass der ungläubige Mensch, der Mensch ohne Gott, hat im Grunde genommen dem Tier gar nichts voraus. Es ist schade, dass er Mensch war, wenn er bis zum Ende an dem, was Gott mit ihm vorhatte, vorbeigegangen ist. Dann hätte er mit dem Ochsen auf der Weide grasen können, denn das Ende wird ja fast gleich sein. Aber ganz anders ist es mit den Menschen, die zu Gottes Kindern geworden sind. Menschen, die Gott verewigt hat. Menschen, die aus zeitlichen Kreaturen zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sind, die ewig leben werden. Und dazu dürfen auch wir uns zählen. Paulus, der große Gottesmann, sagt, suche ich jetzt nun den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes. Ich zeige euch hier eine Aufnahme von einer großen charismatischen Pfingstversammlung in Straßburg am gestrigen Sonntag mit David Duplessis. Und alle haben eine Kerze, um anzuzeigen, dass das Licht irgendwie gekommen ist oder dass der Geist Gottes gefallen ist. Alle haben eine Kerze. Eine große Volksmenge, jeder eine Kerze in der Hand, und das ist dann Pfingsten. Ihr Lieben, als die 120 versammelt waren, kam nicht ein Priester vorbei, um eine Kerze vielleicht mit seinem Feuerzeug anzuzünden, sondern Menschen waren versammelt in der Gegenwart Gottes, um die Verheißung des Vaters zu erleben. Und wir sind heute hier nicht, um eine Kerze anzuzünden, sondern dass Gott sein Feuer anzünden könnte und seinen Heiligen Geist ausgießen. Jesus, unser Herr, hat es gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wollte ich lieber? Es brennete schon. Und dennoch müssen wir aufpassen, dass unsere Augen nicht verdunkelt werden. Hier sind Menschen, die finden die Zustimmung aller Religionen, die Zustimmung der Würdenträger. Hier ist er vorne abgebildet mit seinem Kreuz auf der Brust. Unser Herr hat kein Kreuz auf der Brust getragen. Er trug das Kreuz, hat auf sich geladen all unsere Schuld und ging an das Kreuz, das er trug, und wurde an dem Kreuz, das er getragen hat, gekreuzigt für dich und für mich. Amen. Oh, wir haben die Menschen, das alles nach außen hin zur Form gemacht, ohne die göttliche Bedeutung noch zu erfassen. Beides läuft parallel. Überall wird von Pfingsten gesprochen, vom Heiligen Geist in allen Kirchen und allen Freikirchen. Wo aber ist der Geist Gottes? Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Und da, wo das Wort der Wahrheit gehört und geglaubt wird, da offenbart sich der Geist der Wahrheit. um das Wort der Wahrheit den Menschen zu offenbaren. Suche ich nun die Zustimmung Gottes oder den Beifall der Menschen? Wir wissen und kennen es noch zum Teil, wie verhängnisvoll es sein kann, wenn einem Menschen Beifall gezollt wird. Er fühlt sich dann in seinem Tun bestätigt, und wenn das größte Unheil mit seinem Tun zusammenhängt. Ihr Lieben, wir sind heute nicht hier, um einem Menschen Beifall zu geben. Wir sind heute hier vor dem Angesicht Gottes versammelt und haben ein Recht darauf, Gottes Wort und nicht Menschenwort zu hören. Und dazu möge der Herr seinen Segen geben. Paulus kommt hier zu dem Entschluss und sagt, nein, wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich gar kein Knecht Christi. Hier haben wir den Maßstab. Wer ein geistliches Amt bekleidet und in seinem Herzen die Sehnsucht trägt, Wohlgefallen und Zustimmung bei den Menschen zu finden, der hat damit klar zum Ausdruck gebracht, dass er gar kein Knecht Christi ist, auch wenn er sich als ein solcher ausgibt. Ihr wisst ja, im ersten Sendschreiben in Offenbarung Kapitel 2 wird uns berichtet, du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast sie als Lügner erfunden. Und Paulus schreibt an die Korinther, sie tragen die Maske von Aposteln, aber sind Lügenapostel, weil sie sich nicht an die ursprüngliche apostolische Verkündigung des Wortes Gottes halten. Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns jetzt am Ende zum Anfang zurückführt und dass er uns sozusagen den Kompass in die Hand gegeben hat durch die Offenbarung seines Wortes. Mitten in allen Wellen und allem Drunter und Drüber hindurch zu finden und den Weg mit Gott zu gehen. Lasst uns einige Bibelstellen betrachten, ehe wir uns Zeit zum Gebet nehmen werden. Aus dem Propheten Sacharja, dem 10. Kapitel, lese ich Vers 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht für jeglichen Pflanzenwuchs auf dem Felde. Hier wird beides erwähnt, der Früh- und der Spätregen. Am Anfang, zur Zeit der Aussaat, als das Neue Testament in Kraft gesetzt und die Gemeinde gegründet und ihren Auftrag bekommen hat, ihn auszuführen und das Evangelium von Jesus Christus bis an die Enden der Erde zu tragen, kam Gott in der Kraft des Heiligen Geistes herab und erfüllte diejenigen, die Anteil an dieser Verkündigung und an den Segnungen Gottes haben sollten. Hier wird uns beides gesagt. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und zur Zeit des Frühregens. Damals kamen sie zusammen und beteten um die Ausgießung des Heiligen Geistes, um die Ausgießung des Heiligen Geistes war der Frühregen für die Gemeinde in ihrem Anfang. Die Ausgießung des Heiligen Geistes wird am Ende der Spätregen in der Gemeinde sein. Und ihr wisst ganz genau, der Regen weicht das Land auf. Es kann noch so hart sein, wenn genügend Regen kommt, dann wird alles weich, dann kann es bearbeitet, beackert werden und dann kann gesät werden. Ihr Lieben, Gott macht sich sehr viel Mühe. Er will deinen und meinen Herzensboden bearbeiten. Er will seine Saat in dein und mein Herz hineinlegen, um dann eine Ernte hervorbringen zu können. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Damals kamen unsere Brüder und Schwestern zusammen und beteten um den Frühregen, um die Ausgießung des Heiligen Geistes. In dieser Zeit kommen alle Brüder und Schwestern zusammen, um Gott zur Zeit des Spätregens, um diesen Regen des Segens zu bitten. Ich meine, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir bis jetzt empfangen haben. Und wir möchten nicht betrogen sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt und eine angezündete Kerze in unseren Händen halten, sondern erfüllt sein mit Heiligem Geist und dem Kommen des Herrn entgegengehen. Lasst uns aus dem Propheten Jesaja lesen, der ja das ganze Heilsgeschehen vorausgesagt hat. Jesaja 44 von Vers 1. Nun aber höre, Jakob, mein Knecht, und du Israel, das ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich geschaffen und dich vom Mutterleibe angebildet hat, dein Helfer, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du geliebtes Israel, das ich erwählt habe, denn wie ich Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, dass sie sprossen sollen wie Gras, wie Weidenbäume an Wasserbächen. Ist das nicht ein herrliches Wort? Am Anfang, aufgrund des Bundes, den Gott mit Israel gemacht hatte, waren die Verheißungen mit diesem Namen Israel verbunden und verknüpft. Paulus führt es in Römer Kapitel 9 aus. Aber diese Verheißungen sind durch Jesus Christus, unseren Herrn, allen Völkern, Sprachen und Nationen zuteil geworden. Denn so steht's geschrieben, dass der Herr ein Volk erwählt hat aus allen Völkern unter dem Himmel, und es wird eine unzählbare Schar vor dem Throne Gottes sein, gewaschen in dem Blute des Lammes, erlöst, erkauft, frei, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wie es hier gesagt wird, Gott selber spricht, denn wie ich Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, sind wir göttlicher Same geworden, wie wir irdisch alle von Adam abstammen, so stammen alle Kinder Gottes von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, ab, denn er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern, und wir werden ihm gleich sein an jenem Tage. So wie ich Regen auf dürres Land gieße und Rieselfluten auf dürres Erdreich kommen lasse, so will ich meinen Geist auf deine Söhne ausgießen. Gestern lasen wir das herrliche Wort aus Joel Kapitel 3. Da heißt es, so spricht Gott, in den letzten Tagen wird es geschehen, dass ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgieße. Oh, wir benötigen eine neue, mächtige, biblische Ausgießung des Heiligen Geistes, bei der nicht die Köpfe geschüttelt, sondern die Herzen erreicht und bewegt und gefüllt werden. Eine Sache, bei der ein Mensch nicht mehr nachhelfen braucht, sondern dass Gott antworten könnte. Oh, wie sehnen wir uns danach, den letzten Abschnitt der Apostelgeschichte zu sehen, der ja genauso sein muss, wie der erste war. Und wenn wir Gottes Wort genügend kennen, dann wissen wir, dass geschrieben steht, die Herrlichkeit des letzten Hauses soll größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses war. Gott spricht, ich werde wiedererstatten und euch all die Jahre zurückgeben, die euch verloren und verlustig gegangen sind. Und wenn Gott wiedererstattet, dann in einer reichen Fülle, zumindest so viel, wie verloren gegangen ist. Wenn mir 5.000 D-Mark oder Schweizer Franken gestohlen würden, und ich würde euch sagen, sie sind mir wiedererstattet worden, dann wisst ihr genau, der Betrag, der verloren gegangen ist, wurde mir zurückerstattet und zurückgegeben. Ihr Lieben, dieselben apostolischen Wahrheiten, dasselbe geoffenbarte Wort Gottes, ja, die lebendige Gegenwart Gottes kehrt in die Gemeinde des Herrn zurück in diesen letzten Tagen. Und wir als Kinder Gottes haben die Aufgabe, Gott um Regen zu beten zur Zeit des Spätregens. Wir können unsere Hände nicht in den Schoß legen und sagen, es wird schon werden. Ich frage euch heute, wie hat Elia gebeten nach den 3,5 Jahren der Dürre, als der Regen kommen sollte? Die Bibel sagt, er nahm seinen Kopf zwischen die Knie. Ich weiß nicht, wie es ging, aber er hat sich völlig zusammengekrümmt, hat gerungen und hat gefleht, damit Gott Regen geben soll. Solange wir gleichgültig dahin gehen, wird überhaupt nichts passieren. Es muss uns innerlich erfassen und mitreißen um die Notwendigkeit dessen, was Gott verheißen hat, muss uns bewusst und klar werden. Wenn wir dahin leben mit dem Gedanken, es wird schon werden, dann wird nicht allzu viel werden. Aber wenn wir sagen, Herr, du hast uns geboten, zur Zeit des Spätregens um Regen zu beten. Du hast uns gesagt, wie Wasser ausgegossen wird auf dürres Erdreich, so werde ich meinen Geist auf deine Söhne ausgießen. Ihr Lieben, die Geistestaufe gehört zum gläubig geworden sein. Im Urchristentum gab es keinen einzigen Gläubigen, der nicht den Heiligen Geist empfangen hätte. Und als Paulus nach Ephesus kam und dort 12 Brüder antraf, die sich gläubig nannten, hat er die erste Frage an sie gerichtet mit den Worten, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Wir haben im Einleitungswort gehört, dass er nicht ein Mensch war, den Menschen eingesetzt hatten, sondern von Gott dazu verordnet, das Evangelium zu verkündigen, nicht um Menschen zu gefallen, sondern solche Menschen durch die Verkündigung zu machen, auf denen das Wohlgefallen Gottes ruht. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Verkündigung durch die Endzeitbotschaft ist, nicht den Menschen zu gefallen, sondern aus den Menschen solche Leute zu machen, die Gott gefallen. Menschen, auf denen das Wohlgefallen Gottes ruhen kann. Und bei Henoch heißt es, er wurde entrückt, denn er hatte das Zeugnis, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm ruhte. Er war der 7. nach Adam, so steht's geschrieben, als ein vollkommenes Bild, das am Ende des 7. Gemeindezeitalters Menschen auf Erden leben werden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht, die den Tod nicht mehr sehen werden, sondern ihre Verwandlung erleben und hinaufgenommen werden. Solche Menschen will Gott in diesen Tagen aus uns, aus mir, aus dir erbärmlichem Elend machen. Und dann sagen wir, o Gott, wie groß bist du und wie herrlich und unfassbar ist deine Gnade. Männer, die Gott gesandt hat, haben keine Wahl. Johannes, der Täufer, er konnte den Menschen nicht gefallen. Ganz gleich, was sein Vater Zacharias gesagt oder gedacht haben mag. Er war ein Mann von Gott gesandt mit einer Botschaft, das Volk zuzubereiten und dem Herrn zuzuführen. Genauso ist es mit Bruder Branham gewesen. Wir können nicht leugnen, was Gott getan hat. Wer das von uns verlangt, dem müssen wir sagen, so geht es nicht. Ich bin heute noch überzeugt, dass die Menschen, die das U-Boot erfunden haben, bestimmt an Jona dachten, dass dieser Fisch da unten schwimmen konnte und dieser Mann genügend Sauerstoff hatte. Was war es? Er wollte fliehen, aber Gott floh nicht von ihm. Er sinkt oder ging hinunter bis an den Boden des Meeres. Und dann steht geschrieben, dass er seine Augen noch einmal nach Jerusalem richtete und seine Blicke zu dem Tempel wandte, in dem Gott mit seiner Herrlichkeit heruntergekommen war. Und die Bibel sagt, Gott erhörte Jona und gebot dem Fisch, ihn ans Land zu bringen. Wer kann fliehen vor seinem Angesicht und wer seinem Willen Widerstand leisten? Ihr Lieben, wir haben es mit dem letzten Reden Gottes zu tun. Wir haben es mit dem Ende der Endzeit zu tun. Wir sind hier vor dem Angesicht Gottes versammelt, damit es uns ein heiliger Ernst wird und wir den Namen des Herrn anrufen, damit sein Segen über uns herunterkommen kann. Es heißt hier weiter im Propheten Jesaja, Kapitel 45, von Vers 8, lass Riesen von oben ihr Himmel den Segen und die Wolken mögen ihn herunterströmen lassen. Die Erde tue sich auf, damit Heil erblühe und lasse Gerechtigkeit sprossen. Zugleich, ich, der Herr, habe selbst es geschaffen. Wie wunderbar ist diese Verheißung Gottes. Lass Riesen von oben ihr Himmel den Segen und die Wolken mögen ihn herabströmen lassen. Im Propheten Zacharia haben wir gelesen, dass Gott Früh- und Spätregen schafft und dass die Wolken ihn heruntertragen, so wie die irdischen Wolken aus dem großen Meer das Wasser herausholen und es in Strömen runterschütten, so dass es im Natürlichen Überschwemmungen geben kann. So will Gott uns vor Augen führen, dass aus dem ewigen Quell des Heils, aus den Wassern Gottes, da sollen die Ströme herunterkommen. Gott will seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und wir denken da an die Worte unseres Herrn und Heilandes im Johannesevangelium im 7. Kapitel, für uns alle sehr bekannt. Hier sagt der Herr Jesus, Johannes Kapitel 7 von Vers 39, vielleicht schon direkt von Vers 37, am letzten, dem großen Tage des Festes, aber
stand Jesus da und rief laut aus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er aber den Geist, den die Gläubigen oder den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Ihr Lieben, hier hat der Herr nicht am ersten oder am zweiten, sondern am letzten Tage seine Stimme erhoben und hat geredet. Was hat er betont? Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Ströme lebendigen Wassers, die von denen fließen sollten, die zum Glauben gekommen sind an ihn. Wenn wir glauben, dass Jesus die Worte ausgesprochen und auch erfüllt hat an den gläubig gewordenen zu Anfang, können wir nicht glauben, dass er sie an den Gläubigen am Ende auch erfüllen wird? Er gab die Verheißung für unsere Rettung. Er hat uns errettet. Gelobt sei sein Name. Er gab die Verheißung der Vergebung unserer Sünden. Er hat unsere Sünden vergeben. Er hatte seine Auferstehung vorausgesagt und ist am dritten Tage auferstanden. Und dann gebot er seinen Jüngern, nicht von Jerusalem zu weichen, bis sie mit der Kraft aus der Höhe angetan worden sind. Sie blieben da und standen zur Zeit des Frühregens auf der Verheißung Gottes. Der Himmel öffnete sich und der Segen kam in Strömen herab. Ich glaube, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Ich glaube, dass Gott uns heute Pfingsten erleben lassen kann. Und zwar kein Pfingsten 1982, wie die Menschen es feiern, sondern ein Pfingsten des Urchristentums, das uns in ein neues Leben der Kraft und des Dienstes hineinbringen kann. O Gott möchte, dass wir heute glauben können, und dann sollen wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Hier wird gesagt von unserem Herrn, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die einzige Erklärung, die uns gegeben wird, lautet, das sagte er aber im Hinblick auf den Geist, den die gläubig gewordenen empfangen würden. Ihr Lieben, wir sind gläubig geworden durch die Gnade unseres Gottes. Nicht gläubig an eine Denomination oder an eine religiöse Richtung, sondern gläubig an Jesus Christus, den Sohn Gottes, gläubig an unseren Herrn und Erlöser. Und obendrein haben wir das Wort und die Verheißungen für diese Zeit ebenfalls angenommen. Paulus schreibt an die Epheser ein wunderbares Wort. In Kapitel 1 lesen wir von Vers 12. Epheser, Kapitel 1, von Vers, ja, vielleicht von Vers 12. Wir sollten eben etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angelt für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Hier werden diese biblischen Wahrheiten und heilsgeschichtlichen Ereignisse zusammengefasst. Wir sind erlöst durch das Blut des Lammes, haben Vergebung unserer Schuld und Sünde empfangen, haben das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von unserer Rettung, sind zum Glauben gekommen und werden durch den verheißenen Heiligen Geist versiegelt. Ihr Lieben, hier besteht der große Unterschied zwischen allen religiösen Strömungen, und wir wollen sie gar nicht namentlich nennen. Niemand soll meinen, dass wir hier sind, um Kritik an anderen zu üben. Wollten wir Kritik üben, fänden wir genug an uns selber, dass wir kritisieren könnten. Aber wir sind hier, um die göttlichen Dinge göttlich zu ordnen und dem Volke Gottes vor Augen zu führen, was in dieser Zeit geschieht. Viele werden gesalbt mit Heiligem Geist. Sie betätigen Gaben. Sie freuen sich und sind guter Dinge. Und ein jeder geht in seine eigene Richtung weiter. Jeder geht dahin zurück, woher er gekommen ist. Und damit ist eine große Bewegung in allen Kirchen und allen Freikirchen in dieser Zeit. Und darüber spricht man überall und kann sogar aus der Hauptstadt der UdSSR vor kurzem in den Zeitungen lesen, dass Billy Graham und dass einige hohe Leute dies oder das gesagt haben. Ihr Lieben, wir haben eins gelernt, nicht dies oder jenes zu sagen, sondern zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Geist redet nicht auswendig, sondern inwendig. Und damit meine ich nicht außerhalb der Schrift, sondern innerhalb der Schrift. Durch die Schrift wird uns durch den Geist alles wunderbar geoffenbart. Es genügt also nicht, dass wir nur einer religiösen Bewegung folgen. Denn es werden Tausende und Zigtausende in der ganzen Welt sein. Ja, es kann unter Umständen in die Millionen hineingehen. Alles wird von dem Charisma dieser Zeit mitgerissen. Jeder kann ja so weitermachen wie bis jetzt, solange er nur irgendwie Worte oder Laute über seine Lippen bringt, die er selber und andere nicht verstehen, ist alles in Ordnung. Bei Gott ist überhaupt nichts in Ordnung, was Menschen machen. Bei Gott ist nur das in Ordnung, was er selber durch sein Wort und durch seinen Geist in dir, in mir und allen anderen schaffen kann. Wenn wir das im Glauben erfasst haben, dann werden wir auch erkennen, warum der Botschafter der letzten Zeit außerhalb aller Organisationen und Denominationen stand, nämlich um die Kinder Gottes von überall herauszurufen. Wenn ich selber in eine Sache hineingehe und ein Teil der Sache bin, wie kann ich dann andere aus der Sache herausrufen? Ihr Lieben, lasst mich euch ein paar Beispiele geben, damit ihr wisst, was gemeint ist. Wenn Martin Luther, wenn ein Johannes Huss, wenn ein Zwingli und wer sie alle waren, ein Schwenkfeld, ein Modersohn, wer sie alle gewesen sein mögen, wären sie da geblieben, wo sie waren, wäre ihnen und anderen nicht geholfen worden. Gott hat sie herausgerissen. Sie wurden unpopulär. Der Bann wurde über sie ausgesprochen von Menschen. Aber der Segen Gottes kam über sie. Und die Heilige Schrift sagt, was Gott gesegnet hat, das bleibt gesegnet. Hat nicht Biljam das Volk Israel fluchen wollen? Er war ein religiöser Würdenträger. Er war wie ein Erzbischof und meinte, etwas sagen zu dürfen. Natürlich in der frommen Aussage, nur was der Herr mir sagen wird. Ja, man kann so fromm werden, dass man sich sagt, ich bin die Stimme Gottes auf Erden. Ich spreche und handle an Gottes Statt. Man kann sogar sagen, ich bin der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Ja, man kann alles sagen und anschließend einen Fluch über Menschen aussprechen, die von Gott ergriffen und das Wort der Wahrheit erkannt und die hinausgegangen sind und Gott hat ein neues Feuer angezündet. Und was geschah? Nach einer Weile kühlte alles ab und Gott legte seine Hand auf einen Wesley, auf einen Whitefield und auf andere, die damals in besonderer Weise von Gott gebraucht worden sind. Wären diese Männer da geblieben, wo sie waren, hätten sie keinen herausrufen und Gott zuführen können. Gott ruft seine Knechte heraus und dann sendet er sie mit einer Botschaft, um die herauszurufen, die dazu bestimmt sind, die Stimme Gottes zu hören. Und es kommt nicht darauf an, zu welcher Kirche oder Freikirche wir gehören, zu welcher Gemeinschaft oder Gemeinde, sondern darauf, dass wir die Stimme Gottes hören und uns auferbauen lassen als die Gemeinde des lebendigen Gottes in diesen letzten Tagen. Heute mag es ein großes Vorrecht sein, zu sagen, ich bin das und ich bin jenes. Heute sind die Menschen angesehen. Wenn sie der größten Kirche angehören, haben sie das größte Ansehen. Und gehören sie einer kleinen Splitterpartei an, haben sie kleines Ansehen. Aber wer ganz auf der Seite Gottes steht und in die Nachfolge Jesu tritt, der hat überhaupt kein Ansehen mehr. Der verliert alles und gewinnt alles. Halleluja! Wenn wir nicht alles verlieren können, dann werden wir auch nie alles gewinnen können. Ihr Lieben, durch die Gnade unseres Gottes haben wir wahrgenommen, in welch einer ernsten Zeit wir leben, und dass Gott mit uns und mit vielen anderen in einer ganz ernsten Weise redet. Wir müssen uns selber sterben können, um mit Jesus leben zu können. Am Anfang fiel der Heilige Geist. Derselbe Geist wird jetzt am Ende fallen. Vor Entrückung der Brautgemeinde Jesu Christi wird das letzte Glied an seinem Leibe erfüllt worden sein mit dem Heiligen Geist. Amen. Denn diese Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, muss in unseren sterblichen Leibern Wohnung genommen haben, um sie dann verwandeln zu können und hinaufzuheben. Ich glaube, dass Gott es aus Gnaden tun wird. Lasst mich noch ein Wort an euch richten aus dem Kolosserbrief, und zwar aus dem 2. Kapitel, den 9. und den 10. Vers. Der 9. beschreibt Jesus Christus und der 10. beschreibt die Gemeinde. Lasst uns diese beiden Verse lesen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Nicht nur, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm Wohnung genommen hat, sondern mit ihm ist ja die ganze Fülle der Gottheit auf die Erde herabgekommen. Amen. Gott war in Christus. Und nun sind wir in Christus. Und wir besitzen die ganze Fülle der Gottheit in ihm. Er besitzt uns und wir besitzen alles, was ihm gehört. Ist das nicht wunderbar? Oh, dass wir es könnten glauben. Schlafen können wir immer noch, nicht jetzt. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott uns heute noch mächtig segnen wird. Aber es muss Feuer, nicht unter unseren Sitz, sondern in unser Herz hineinkommen. Und dieses Feuer Gottes ist heute da. Wir haben es gestern schon in Zürich erwähnt, als Gott im Begriff war, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, erschien er dem Mose in der Feuersäule im Dornbusch. Und wenn ihr dieser Geschichte einmal nachgeht, bis hin zu 1. Mose 3 und dann zur Zeit, als Gideon erwählt wurde, in 1. Mose 3 heißt es, Dornen und Distel wird der Ackerboden tragen. Das war ein Zeichen des Fluches. Dornen und Distel soll er tragen. Und dann zur Zeit der Wahl hieß es, der Beste ist wie ein Dornstrauch. Und was hat Jesus auf seinem Haupt getragen, als er am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben lassen musste für dich und für mich. Nicht einen Rosenkranz, sondern eine Dornenkrone. Die Rosen sind so nahe bei den Dornen, aber ehe die Rosen hervorkommen konnten, mussten die Dornen hervorkommen, und er nahm den ganzen Fluch auf sich und hat uns erlöst, damit wir herausgerissen werden aus dem Verderben und das ewige Leben haben. Damals, als Gott der Herr dem Mose erschien, nicht in einem herrlichen, schönen Baum, nicht in einem Fliederstrauß, der ganz herrlich duftet, nicht in irgendeiner Pflanze, die wir als schön und angenehm bezeichnen würden, sondern im Dornstrauch mit dem heiligen Feuer Gottes, als ob er sagen wollte, ich bin ein verzehrendes Feuer. Vor mir ist die ganze Erde verflucht und wie diese Dornen. Aber ich bin gekommen, um mein Volk zu erlösen. Denn ich habe ihr Elend gesehen und ihren Schrei gehört. Ich bin gekommen, um sie mit mächtiger Hand herauszuführen. Dort erschien er im Dornbusch, um das alttestamentliche Volk herauszuführen. Im Neuen Testament ist ihm diese Dornenkrone auf das Haupt gesetzt worden. Und dort ließ er sein Blut und sein Leben für die Gemeinde der Erstgeborenen, für die heilige Schar, die das Angesicht Gottes einmal schauen wird. Und du und ich, wir können ausrufen, wie sogar der Prophet Jesaja ausgerufen hat, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und wohne unter einem Volke von unreinen Lippen. Dann aber nahm ein Engel eine Kohle, eine glühende Kohle vom Altar und berührte seine Lippen und sagte, nun bist du rein. Gehen wir abschließend zu dem, was auf dem Obersaal geschah. Es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer zerteilt. Über ihre Lippen kamen Worte, und die großen Taten Gottes wurden verkündigt, und Menschen wurden vom Geiste Gottes erfasst und haben nicht in ihrem Kopfe mit Weisheit überlegt, sondern in ihrem Herzen geglaubt. Amen. Und sind selig geworden. Und Gott tat zu der Gemeinde hinzu, ich glaube, dass Gott hinzutut. Wir mögen in eine Gemeinde viele Menschen hineinrufen. Und wenn wir ein ansprechendes Wesen haben, vielleicht gelingt es uns auch, einige anzusprechen und hereinzubringen. Lasst mich heute sagen, das genügt keinem. Du und ich, wir können Menschen ansprechen. Wir können sie einladen. Das ist sogar unsere Aufgabe. Aber wenn sie unter den Schall des Wortes Gottes kommen, dann redet Gott mit ihnen, dann spricht er sie an, und dann geht sein Wort ihnen durch Mark und Bein, durch Herz und Seele. Und ich glaube, dass Gott es heute genauso mit uns getan hat. Mir ist sein Wort durch und durch gegangen. Wie herrlich sind die Bilder des Alten Testaments. Wie wunderbar die Darlegung des Heilsratsschlusses unseres Gottes. Und wir dürfen am Ende leben und die Vollendung dessen, was Gott damals begonnen hat, mitzusehen und mitzuerleben. Heute an dieser Stätte möchten wir alle eine neue Begegnung mit unserem Gott haben. Glaubt ihr, dass Gott sie uns schenken wird? Glaubt ihr, dass Gott Gebete erhört? Sagt nicht, ich habe schon so oft gebeten und es ist nichts passiert. Was geschah mit dem Propheten Elia? Er betete einmal und es geschah nichts. Und das zweite Mal und es geschah nichts. Und der Gehasi kommt zurück und sagt jedes Mal, ich sehe noch gar nichts. Und dann spricht der Prophet, ich sehe, dass eine Wolke aus dem Meer emporsteigt, so groß wie die Hand eines Mannes. Im Handumdrehen war aus dieser kleinen Wolke der Himmel zugedeckt. Und der Prophet sprach, Ahab, lass anspannen und fahre davon, denn ich höre schon das Rauschen des gewaltigen Regens. Ihr Lieben, wir haben die Botschaft des Elia gehört, der das Herz der Kinder Gottes zu dem der apostolischen Väter zurückgewandt hat. Wir haben die Verheißung vom Spätregen gehört und wir glauben sie von ganzem Herzen und wissen, dass Gott seine Verheißung einlösen wird. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Wie viele möchten ihre Zunge in den Dienst Gottes stellen? In eurem Herzen muss es eine beschlossene Sache sein. Denn mit dem Moment, wo das Feuer Gottes unsere Zunge berührt, ist mit allem Gerede Schluss, hat alles aufgehört. Mit dem Moment haben wir nur noch eine Aufgabe, und die besteht darin, die großen Taten unseres Gottes zu verkündigen. Amen. Heute gibt es ein heilloses Durcheinander. Viele sagen, sie haben den Heiligen Geist und sie reden in Zungen und sie reden alles Unmögliche und Mögliche zusammen, das einem Hören und Sehen vergeht und kein Mensch wird dadurch gläubig. Am Anfang war es anders. Das Volk Gottes wurde der Leitung des Heiligen Geistes unterstellt. Sie wurden neue Menschen, bekamen eine neue Aufgabe und ihre Aufgabe bestand darin, das zu sagen, was Gott an ihnen getan hatte. Und die Ungläubigen, sie fahren in sich zusammen und sprechen, sind das nicht alles Männer aus Galiläa? Wie kommt es, dass wir ein jeder diese in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen hören. Was war es? Der Heilige Geist kam über die Gemeinde. Der Heilige Geist kam über alle 120. Nicht über 118 oder 119, über 120. Über so viele, wie dort versammelt war. Ich glaube an eine Ausgießung des Heiligen Geistes über das ganze Volk Gottes, vom ersten bis zum letzten. Sende Regen zur Zeit des Spätregens. Dies ist die Zeit des Spätregens.
Amen.
Gott will mächtigen Segen, wie am Anfang, so auch am Ende senden. Glauben wir es von ganzem Herzen und wir werden es empfangen. Denn was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Das glauben wir heute von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Jetzt die Häupter neigen. Im stillen Gebet vor Gott verharren. Die Hauptsache der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, unserem Erlöser, besteht darin, Verlorene zu rufen, damit sie Rettung finden und ewiges Leben empfangen durch den Glauben an Jesus Christus. Während wir alle die Häupter neigen und die Augen schließen, lasst mich fragen, ob heute jemand hier ist, der sein Leben Gott weihen möchte. Der Herr ruft dich, liebes Herz. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Tür, keine andere Wahrheit. Jesus Christus ruft dich heute. Höre und folge seinem Ruf. Während wir alle beten, möchte ich diejenigen fragen und darum bitten, wenn ihr den Mut habt, eure Hände kurz zu erheben und sie wieder runter zu tun, damit wir sehen, wer bereit ist, sein Leben Gott zu weihen. Gott segne dich, junge Schwester. Ich nenne dich mit Absicht Schwester, weil ich glaube, dass der Herr dich gerettet hat. Gott segne dich, Bruder, hier zu meiner Linken. Gott segne dich, Bruder, hier zu meiner Rechten. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Lob und Dank sei dem Herrn. Viele werden denen in Ewigkeit danken, durch deren Mund Gott sie gerufen hat zum ewigen Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Es geht nicht um einen Menschen, es geht um den göttlichen Ruf. Liebes Herz, einmal wird die letzte Gelegenheit vorbei sein. Einmal die letzte Stunde, die letzte Minute kommen. Was dann, Freund, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Was wirst du dann sagen? Ist noch jemand, der die Hand erheben und damit bezeugen, sein Leben Gott zu weihen? Der Herr segne euch alle. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort, für das große, allumfassende Gnadenangebot, das du uns geschenkt hast in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Ich bitte dich, rette jede Seele, befreie jeden Geist, vergib alle Schuld und Sünde, segne alle, die ihre Hände erhoben, deren Herzen zu dir schlagen, rufe die Letzten heraus, damit die Zahl voll wird und du wiederkommen kannst. Ach, ich danke dir für dein teures und kostbares Wort. Geliebter Herr, jetzt möchten wir alle im gemeinsamen Gebet um eine neue Ausgießung deines Heiligen Geistes bitten und darum flehen, dass du den Spätregen sendest und glauben, dass du es schon getan hast, damit er herabströmen kann, so gewiss du den Frühregen sandest, so gewiss sendest du den Spätregen, so gewiss du eine Gemeinde am Anfang hattest, so gewiss hast du sie am Ende. Habe Dank und Preis und Ehre, treuer Herr, auch jetzt bist du mächtig, gegenwärtig. Dein Geist waltet und wirkt in unserer Mitte. Dein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu du es sandest. Heile auch die Kranken, bezeuge dich als der Auferstandene, als derselbe Jesus Christus von Nazareth, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben wurde. Herr, du bist im Himmel, wir sind auf Erden. Offenbare du deine Macht hier auf Erden, mitten in deiner Gemeinde, zur Ehre und zum Preise deines wunderbaren und heiligen Namens. Ich danke dir dafür, dass du es getan hast. In Jesu heiligem Namen. Halleluja! Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Gott. Amen.